wir haben oft ein falsches Bild von Verhandlungen. Man glaubt immer, wenn man so laut reinkracht und so, das sehen wir in den Filmen, dann ist man gut. Nein, ein guter Verhandler kann die richtigen Fragen stellen, kann gut zuhören und kann dann präzise einen Vorschlag machen.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode des Info-Channels. Verhandeln setzt Sie unter Stress? So wie Ihnen geht es ganz vielen Online-Händlern. Unsere Expertin im Studio gibt Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks, wie Sie bei Verhandlungen selbstbewusst auftreten können. Ich übergebe nun das Wort an unsere Moderatorin Melanie Fedel in unserem Info-Channel-Studio.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Info-Channel-Sendung. Heute tauchen wir in ein ganz besonderes Thema ein: Verhandlungstaktiken. Wir haben eine wunderbare Expertin bei uns, die uns genau sagt, worauf es ankommt beim Verhandeln. Liebe Silke, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Es wäre super, wenn du dich einmal vorstellst und dieses spannende Thema uns einmal näher bringst, bitte.
Ja, gern. Also ich habe eine Leidenschaft seit meiner Kindheit und bis heute. Und das sind Verhandlungen. Und ich hatte das Glück, dass mein Papa mich schon sehr früh trainiert hat. Wir hatten schon immer Taschengeldverhandlungen. Er hat uns zu wichtigen Verhandlungen mitgenommen. Ja, ich bin an meiner Leidenschaft beruflich nachgegangen nach meinem Studium und war dann im Einkauf circa 20 Jahre lang und habe 1,3 Milliarden Euro Einkaufsvolumen verantwortet. Das kann man sich so vorstellen. Wir haben ein ganzes Jahr bis zur dritten Kommastelle oft verhandelt.
Beeindruckend, 1,3 Milliarden. Da muss man schon gut verhandeln können, oder?
Ja, also das ist wirklich Verhandeln auf höchstem Niveau, wie ein Spitzensportler. Da geht es um jeden Quadratzentimeter oder Millimeter im Handel. Und das, was man im Einkauf reinholen kann, kann man schwer auf irgendwelchen anderen Positionen einsparen oder zusätzlich generieren.
Ja, springen wir einfach direkt ins Thema. Wir sind eh schon da. Wie sollte man sich denn idealerweise vorbereiten? Also ich stelle mir das jetzt vor. Ich weiß, okay, morgen habe ich vielleicht nicht so eine Riesenverhandlung, aber doch schon eine besondere, wichtige Verhandlung. Was mache ich vorher, um wirklich souverän da reinzugehen?
Also du hast gerade was angesprochen, die Verhandlungsvorbereitung dauert eigentlich am längsten von der gesamten Verhandlungsprozess. Und ich sage immer, 70-90% der Zeit sollte wirklich für die Verhandlungsvorbereitung aufgewendet werden. Und da ist es ganz wichtig, dass ich mich in jede Position reinversetze. Also ich muss einmal meine eigene Position analysieren und die des Gegenübers. Und da ist es ganz wichtig, dass ich mir ein Verhandlungsprofil mir anschaue. Das heißt, wie ist mein Verhandlungsprofil? Bin ich eher wettbewerbsorientiert in einer Verhandlung oder bin ich der partnerschaftlich empathische Verhandler? Bin ich emotionalisierend oder bin ich mehr auf Zahlen, Daten, Fakten orientiert? Und dann muss ich mir das auch anschauen für mein Gegenüber. Weil da ist es nämlich abhängig dann, wie ich in eine Verhandlung auch reingehe, wie ich die Verhandlungsstrategie ansetze. Und was so das Größte eigentlich ist immer, ist der Hebel in einer Verhandlung. Und das sind immer die Interessen und Bedürfnisse des Gegenübers. Also das, was einen wirklich in der Tiefe treibt, oft gar nicht so die großen Zahlen, Daten, Fakten. Und da gilt es natürlich schon sehr viel Vorbereitungszeit. Das jetzt mal kurz zusammengefasst.
Wow, also 70-90% Vorbereitung, das ist ja wirklich viel von so einer ganzen Verhandlung. Das heißt, und das war mir jetzt gar nicht bewusst, natürlich muss man sich in das Gegenüber irgendwie reinversetzen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, der andere Gegenüber ist ein Zahlen-Daten-Fakten-Mensch, bereite ich natürlich Zahlen-Daten-Fakten für ihn vor. Verstehe ich das so richtig, oder?
Ja, genau. Also wenn mein Gegenüber Zahlen-Daten-Fakten liebt und ich möchte ihn emotionalisieren, ich möchte Storytelling machen, kommt das natürlich beim Gegenüber nicht so gut an. Und aber auch, welches Verhandlungsprofil hat er, ob er jetzt wettbewerbsorientiert ist, wenn er gerne verhandelt, ne? Da muss ich in der Verhandlungssprache, sagt man immer, den Anker werfen. Also die erste Zahl oder muss nicht immer eine Zahl sein, die in den Raum geworfen wird, die verankert sich einfach im Kopf. Je weiter ich den Anker werfe, desto größer wird meine Verhandlungszone, desto mehr kann ich verhandeln. Wenn ich aber jetzt nicht mutig bin und meinen Anker nur kurz werfe, dann habe ich natürlich eine geringere Verhandlungszone. Und wenn ich einen Wettbewerbsorientierten habe, dann weiß ich, ich muss diese Verhandlungszone ganz weit aufmachen, weil der will verhandeln. Wenn ich aber jetzt mit einem sehr partnerschaftlichen Verhandler hier ins Rennen gehe, der sehr harmoniebedürftig ist und ich riesig anker, der wird zumachen und der wird die Verhandlung abbrechen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mich kenne, meine eigenen Triggerpunkte kenne, meine eigenen Interessen und Bedürfnisse und die des Gegenübers.
Und mit Anker werfen meinst du jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage, ich habe 100.000, wäre gerne meine Zahl, die ich am Ende hätte. Ein großer Anker wären dann 150.000 und ein kleiner Anker wären dann 110.000, oder? Das, also jetzt nur mal ungefähr gesagt. Also das meinst du mit großem und kleinem Anker, oder?
Genau, also dann wäre, wenn ich mir da einen Wettbewerbsorientierten, würde ich mit 170 reingehen, ja. Wichtig ist immer, dass man das aber auch begründet, warum es 170 sind. Also diese Begründung ist immer ganz wichtig und ich würde immer drei Ziele vorbereiten. Also eins, wo ich mir denke, wow, das ist mein Traumziel, ja. Das denke ich mir nie, hätte ich mir nie gedacht, dass ich das erreiche. Und ich bin so oft positiv überrascht worden in Verhandlungen, was möglich ist. Also man limitiert sich immer nur selbst im Kopf.
Das heißt, du würdest dann, wenn du 100.000 haben wolltest und dein Traumziel wären 150, würdest du dann mit 200.000 reingehen und dich runter, obwohl es kommt wahrscheinlich wieder darauf an, auf den Gegenüber dann, gell?
Aufs Gegenüber und ob es eine Einmaltransaktion ist, ob das einfach eine Partnerschaft ist, wo man sich schon besser kennt, was für eine Art von Verhandlung das es ist, ob ich eine Transaktion abschließen möchte, also wirklich den Deal eintüten mag, wie die Deutschen sagen. oder ob es jetzt ein Konfliktgespräch ist, wo schon der Konflikt da ist, oder ob ich einfach nur Beziehung aufbauen möchte. Also in vielen Ländern brauche ich einmal ganz viel Beziehungsaufbau, bis ich überhaupt zum Verhandlungsabschluss komme.
Ja, und wenn man sich jetzt vorbereitet, wir haben jetzt gehört, das ist super wichtig, dass man sich vorbereitet. Worauf soll ich denn besonders Wert legen? Auf welche Vorbereitung? Insbesondere auch, wie der Gegenüber reagieren wird wahrscheinlich.
Das eine ist, sich vorzubereiten auf den Menschen gegenüber, wie ich mit ihm kommunizieren muss, wie der ist vom Typ, vom Verhandlungstyp. Und da ist die sozialen Medien sind da wirklich gut, dass man auch einmal schaut, mit wem ist die Person vernetzt. Einmal schaut, kennt man irgendjemanden, hat schon irgendjemand einmal eine Verhandlung mit dieser Person geführt. Idealerweise sich umhören, Informationen einzuholen. Da ist man überrascht, wie viel Informationen man hier bekommt. Und das andere ist, sich wirklich auf die Zahlen, Daten, Fakten vorzubereiten. Also wenn es jetzt um Einkaufspreise geht, dann muss ich hier wirklich gut recherchieren. Das heißt, was kostet das Produkt im Vergleich dazu? Was ist der Vorteil von dem Produkt? Dass ich dann in der Verhandlung, nennen wir das die Filetiertechnik, ich zerlege einfach alles und alles sollte immer ein Preisschild haben. Und ich probiere, wenn ich beim Lieferanten einkaufe, einfach alles zu hinterfragen. Also verhandeln ist, also ist meine Leidenschaft und ich liebe es, mühsam zu sein. Und wenn man fragt, dann führt man. Also ich sage immer, 80% ist die Redezeit beim Gegenüber und 20% bei mir. Also der, der wirklich die Verhandlung führt, der fragt und hört zu. Wir haben oft ein falsches Bild von Verhandlungen. Man glaubt immer, wenn man so laut reinkracht und so, das sehen wir in den Filmen, dann ist man gut. Nein, ein guter Verhandler kann die richtigen Fragen stellen, kann gut zuhören und kann dann präzise einen Vorschlag machen. Weil sonst rennt der Vorschlag ja oft ins Nirvana.
Ja, Silke, wie ist das? Welche Faktoren beeinflussen denn so den Preis? Denn man möchte natürlich ja immer irgendwie den günstigsten Preis einkaufen. Was kannst du uns dazu sagen?
Also ganz wichtig ist, dass man sich mehrere Angebote einholt und anhand des Vergleiches der Angebote und dieser Filetiertechnik, dass man alles miteinander vergleicht und runterbricht, in Verhältnis setzt, hat man da schon einmal eine gute Basis. Und dann muss man sich natürlich anschauen, es ist der Rohstoffmarkt. Ne? Die Lieferanten, die kommen immer mit einer Rohstoffpreiserhöhung, da sind sie schnell dran. Aber wenn sich was senkt, reduziert, da kommen sie dann nie. Das heißt, verhandeln, und das ist wirklich, man muss ständig am Ball bleiben, ständig schauen, kann ich irgendwas nachverhandeln? Kann ich irgendwo schauen, wo kann der Preis günstiger werden? Kann ich eine Win-Win-Situation erzeugen für den Lieferanten? Also gibt es unterschiedliche, und jedes Produkt ist halt auch unterschiedlich. Und da muss man sich halt die unterschiedlichen Rohstoffpreise oder Energiekosten oder was auch immer, dieses Produkt für die Produktion bis hin zum Transport, bis hin zur Logistik hier bringt. Und dann ist das Spannende die Optimierungsphase. Das ist eigentlich das Backpulver in der Verhandlung. Weil eine Torte nur in der Mitte durcheinander, also durchzuschneiden, das ist kein Verhandlungserfolg, ja. Sondern es geht wirklich darum, die Torte größer zu backen und zu schauen, wo kann man gemeinsam Mehrwert haben, wo kann man einsparen, wo kann man Synergien noch bekommen und hier den Lieferanten zu überzeugen, dass man hier einen besseren Preis bekommt. Und in der Verhandlung geht man immer mit mindestens, also gut wäre 3, 4 Lieferanten in ein Rennen und schaut einfach, was geht. Und indem man sie gegeneinander ausspielt und schaut, erzielt man einen besseren Preis und Geduld ist hier gut. Also man darf richtig mühsam sein, es darf einen nicht zu blöd sein, nach noch mehr zu fragen. Also das ist das, was einen Verhandler also begeistert.
Das heißt, du schaust dann auch, du sagst denen auch, du bist mit mehreren in Verhandlung oder wahrscheinlich ist das eh normal, dass man mit mehreren ist und sagst schon, also der hat es mir günstiger angeboten, wie schaut's aus? Gehört das schon auch dazu, dass du die vergleichst direkt voreinander auch?
Ja, also ich lege nicht immer offen von wo der Lieferant, aber man sagt dann schon, aha, spannend, der hat diesen Schritt günstiger angeboten. Warum ist, also das meine ich mit Hinterfragen. Und einfach durch dieses Hinterfragen bekommt man dann einen besseren Preis.
Das heißt, du hast jetzt eben auch gesagt, es ist wichtig, Geduld zu haben, gell? Was ja manchmal relativ schwierig ist, gerade wenn es um so hohe Summen geht. Also für mich ist das total beeindruckend. Was sind denn noch so die anderen Soft Skills, die jetzt wichtig für einen selber sind, was man braucht? Ich weiß nicht, Gestik, Mimik, wie man sitzt. Da hast du sicher auch Tipps, gell?
Also ich muss einmal sagen, Macht in der Verhandlung ist was ganz Subjektives. Also mein Gegenüber hat so viel Macht, wie ich ihm gebe. Und wenn ich jetzt ein kleiner Online-Händler bin und mir denke, oh, okay, das ist der große Riese und ich muss eigentlich froh sein, dass ich hier Ware beziehen kann, dann ist das das falsche Mindset. Also, dass man wirklich hier reingeht und sagt, ich bin der Kunde, ich möchte das Produkt haben, ich kann auch woanders kaufen, ja? Dass man sich dessen einfach einmal bewusst wird. Und dann der Selbstwert, also wie man sich selbst sieht. Gegenüber den anderen ist auch maßgeblich, wie viel Macht ich in einer Verhandlung abgebe. Weil wenn ich ein nicht so gutes Selbstwertsystem habe, wo ich mich immer vergleiche und mir denke, ich schneide nicht so gut ab im Umfeld oder ich habe Zweifel an mir, das merkt man in jeder Millisekunde. Also da Paul Ekman hat einmal gesagt, es gibt 3500 unterschiedliche Mimiken und Gestiken und jeder Gedanke spiegelt das Gegenüber. Also das siehst du dann sofort. Und ein geschulter Verhandler wie ich hau überall rein und schaue, wo was geht und ich merke genau, wo du einbrichst und ich merke dann, wo dein Stopp ist. Und das merkt jeder eigentlich. Also, und jeder von uns kann gut verhandeln, weil als Kinder sind ja die besten Verhandler. Es wird uns nur irgendwann einmal abtrainiert, weil es nicht schick ist, nach mehr zu fragen. Aber die Realität ist, wer nicht fragt, bekommt auch nichts. Und dann ist auch noch ganz wichtig, wenn ich dem Gegenüber sympathisch bin, dann kriege ich auch immer mehr. Also Verhandlungen, ich sage immer, wir haben ein falsches Bild von Verhandlungen. Eine Verhandlung ist mit Leichtigkeit und Freude und ist ein Tanz zwischen den Parteien. Man schaut einfach nur, Verhandlungszone, haben wir eine oder haben wir keine? Und das Schlimmste ist, man hat keine, ja, dann hat man halt kein Geschäft.
Ja, verhandeln ist wie ein Tanz, sagst du gerade. Jetzt ist ja beim Tanzen ungünstig, wenn man falsche Schritte macht. Was sollte man denn beim Verhandeln vermeiden?
Ja, beim Verhandeln ist es eben ganz wichtig, die Verhandlungsvorbereitung. Auf der einen Seite, ich meine, es kommt dann immer ganz anders in der Verhandlung, als dass man sich vorbereitet, aber es ist gut für die eigene Sicherheit und dass ich auch hier weiß, wo ist mein Limit? Wann breche ich die Verhandlung ab? Also das ist gerade bei empathischen Verhandlern, also bei partnerschaftlichen Verhandlern, die, wenn sie mit einem wettbewerbsorientierten verhandeln, dass die da einfach einbrechen und unter ihr Limit gehen. Deswegen sage ich immer Verhandlungsvorbereitung auf einen Zettel, auf einen A4-Zettel und nicht unter das Limit gehen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und dass ich immer andere Alternativen habe. Dass ich, okay, der Deal, wir kommen jetzt nicht zusammen, aber die Welt geht nicht unter und ich habe noch Alternative B, C, D. Und das macht mich einfach locker und frei, weil wenn ich unbedingt was haben möchte, dann bekomme ich es nicht. Also das ist in einer Verhandlung Das kann man falsch machen, ja, wenn man sein Limit nicht hat, wenn man keine Verhandlungsvorbereitung hat. Also in einem privaten Umfeld, wenn du jetzt deinem Mann was schenkst, dann erwartest du dir nichts zurück. In einer wirtschaftlichen Verhandlung gibt es keine Geschenke. Es gibt immer Give and Take. Du magst zum Beispiel einen günstigeren Preis haben, kein Problem, aber dann gibt es das und das nicht mit dazu. Also es gibt nicht einfach irgendwas kostenfrei, sondern alles muss ein Preisschild haben, egal ob die Zeit, in der Geschwindigkeit, in der es geliefert wird und. Es muss alles einfach ein Preisschild haben, ja.
Das heißt, es ist super wichtig, dass ich vorbereitet bin auf alle Eventualitäten, sage ich jetzt mal. Jetzt ist es natürlich auch so, wenn ich gut vorbereitet bin, aber ich habe einen ganz schlechten oder ungünstigen Verhandlungspartner, ist es ja auch schwierig.
Ja, das ist genau das, was ich vorher angesprochen habe, die Triggerpunkte in einer Verhandlung. Ich muss immer genau wissen, was sind meine Triggerpunkte in einer Verhandlung. Und dann gibt es Verhandlungspartner, mit denen ich besser verhandle und welche, mit denen es mir schwieriger fällt. Deswegen ist das Mindset so wichtig. Also ich bereite mich immer mindestens 5 Minuten mental vor, wenn ich in eine Verhandlung gehe, und ich gehe auch nie ungeschützt in einer Verhandlung. Weil man kann sich das so vorstellen, wenn man mit den Großen verhandelt, mit Neste, Unilever, Beiersdorf, wie sie heißen, die sind alle geschult und die drücken natürlich bewusst das Klavier der Triggerpunkte. Das heißt, ich muss in eine Verhandlung gehen, komplett geschützt, dass mir nichts passiert und dass egal was passiert von meinem Gegenüber, das mich nicht aus dem Konzept bringt. Jetzt kann es passieren, und das passiert mir auch, dass irgendein Triggerpunkt irgendwas ganz anders ist und man kommt komplett aus dem Konzept. Dann sage ich immer, Verhandlung abbrechen. Mal kurz rausgehen, man holt sich ein Glas Wasser, aber nicht in dem Moment, wo ich verunsichert bin, wo ich ein Blackout habe, wo ich merke, der Stresspegel geht hoch. Und Verhandeln ist einfach mit Adrenalin. Ja, da geht es um was, da geht es um mein Geschäft, da möchte ich Produkte für mein Online-Geschäft einkaufen, da geht es um was. Und da ist es ganz normal, dass man Stress fühlt, aber durch den Stress kann man nicht denken. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich mit unterschiedlichen Techniken hier meinen Stresslevel runterbekomme beim Verhandeln. Und dann gibt es auch Übungen, wo ich meinen Testosteron-Level, den ich brauche, nach oben bekomme. Und Testosteron brauche ich für die Durchsetzungskraft und ich muss immer positiv und optimistisch in eine Verhandlung gehen. Also das ist das Wichtigste, weil das ziehst du dann auch automatisch wieder an.
Ja, Silke, und wenn es jetzt wirklich schwierig ist, wie finde ich diesen Punkt raus, wann es wirklich Zeit ist, abzubrechen?
Wenn ich nicht erkenne, dass sich der andere in irgendeine Richtung bewegt, wenn mein Limit unterschritten wird, dann kommt man einfach nicht zusammen, dann bricht man ab. Dann bedankt man sich fürs Gespräch und sagt aber, da haben wir keinen gemeinsamen Nenner. So, das ist es. Oder wenn es verbal, ich sage immer, das Verhandeln unter der Gürtellinie, da habe ich auch immer abgebrochen. Also wenn es was ist, was den anderen bewusst runterdrückt, wenn es einfach unter der Gürtellinie ist, wo man sich hier nicht wohlfühlt, kann man die paradoxe Intervention machen, was machen, mit dem man überhaupt nicht rechnet, ne? Also mal das Glas umschütten oder irgendwie einen Kugelschreiber fallen lassen, dass man einfach aus dieser Situation rauskommt. Oder wenn man mit Killerphrasen konfrontiert wird, dann sage ich immer, ich habe das akustisch nicht verstanden, können Sie das noch einmal wiederholen? Oder wie meinen Sie das genau? Und das entschärft schon einmal. Oder wenn jemand extrem mit mir schreit, dann sage ich immer, entschuldigen Sie bitte, ich muss einmal kurz die Lautstärke regulieren, dass ich Sie besser verstehen kann.
Ja, Silke, wie ist das mit der Körpersprache? Wie hilft die bei den Verhandlungen oder hilft eben genau gerade nicht?
Also bei der Körpersprache ist es so ganz wichtig, Macht wird ja auch über die Körperhaltung demonstriert, ja. Und wie wir vorher gelernt haben, Macht ist ja was ganz Subjektives. Also mein Gegenüber hat so viel Macht, wie ich ihm gebe. Und wenn ich jetzt präsent bin und Raum einnehme, also manche, denen ist das so unangenehm zu verhandeln, die machen sich dann ganz klein und so. Und ich sage immer, setzt euch aufrecht hin, aufrechte Körperhaltung, breitet eure Unterlagen aus, kommt schon einmal mit einer guten Energie in einen Raum rein, seid einfach präsent, Am besten ist es, im vorderen Drittel vom Stuhl zu sitzen, wirklich aufrecht zu sitzen und gerade zu sitzen. Dann hat man auch eine bessere, positivere Verhandlungsenergie. Und jetzt muss ich gerade schauen auf meine Beine, gell? Die Beine nicht übereinander legen, weil das nimmt mir auch noch einmal Energie. Und da gibt's ja dann auch, also manche Damen, wir haben ja breitere Becken, deswegen gehen die Beine vorn automatisch zusammen und wir tendieren dazu, die dann noch zu verknoten. Und hier habe ich weniger Kraft in einer Verhandlung. Also am besten ist auch, wenn ich am Telefon spreche, mich einfach hinzustellen. Bei den Männern ist es umgekehrt, die haben schmälere Hüften, da klappen die Beine oft auseinander, wo man eine richtige männliche Machtdemonstration hat von einer Körperhaltung. Das ist den Herren aber oft auch nicht bewusst.
Ja, liebe Silke, du hast uns jetzt so viele super tolle Tipps gegeben. Was wäre denn so dein wichtigster Tipp, wenn jetzt einer unserer Zuschauer oder Zuschauerinnen vorne sitzt und denkt, oh ja, morgen ist die Verhandlung. Was wäre so der wichtigste Tipp, den du mitgeben würdest?
Die Verhandlungsvorbereitung, also dass man sich wirklich einmal die Zeit nimmt, sich Verhandlungsskills, Verhandlungsvorbereitung wirklich zu Gemüte führt oder einfach sich eine Verhandlungstrainerin, einen Verhandlungstrainer nimmt, weil das kann jeder. Man muss nur wissen, wie man das Ganze angeht und dann, dass man hier gut vorbereitet in eine Verhandlung geht. Und dass man mit Leichtigkeit und Freude verhandelt, weil es kann nichts passieren. Und dass man Spaß hat, also man geht immer gestärkt aus einer Verhandlung raus und man lernt immer was. Man lernt die Triggerpunkte, da kann man sich dann beschäftigen in der Tiefe, warum man hier getriggert wird, ist auch immer sehr spannend. Und sich hier nach und nach zu verbessern und alle meine Kundinnen und Kunden haben immer den Auftrag, sich ein Verhandlungstagebuch zuzulegen und hier wirklich zu schauen, wie stehen sie, wie ist der Status quo der Verhandlung gerade, wie gerne verhandeln sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie sind die Verhandlungsskills, auf welche Tools wollen sie umsetzen, die kann man im Privaten super gut üben und trainieren und da möchte ich jeden motivieren, dass er mit Leichtigkeit und Freude verhandelt und hier einfach das bekommt, was ihm zusteht.
Ja, liebe Silke, vielen herzlichen Dank für alle Tipps. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung und das spannende Gespräch. Danke dir.
Sehr gerne. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie mehr von solchen spannenden Interviews haben wollen, abonnieren Sie gerne diesen Kanal. Wir kommen immer wieder mit neuen spannenden Themen zu Ihnen zurück.
InfoChannel ist ein Service des Gremiums Versand, Internet und allgemeiner Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich.